Beim Predigthören ist es so, es ist immer gut, am Anfang schon zu wissen, worum es geht. Dann weiß man, dann geht der, läuft der Hase, dann weiß ich, ich bin noch dran. Also es geht ums Gebet, das klang schon an. Und meine Hoffnung ist, dass diese Gemeinde eine ganze Reihe mehr beharrliche und vertrauensvolle Beter hat. Das ist mein Ziel mit der Predigt, dass ihr das schon einmal so wisst. Beharrliche und vertrauensvolle Beter. In 3 Wochen werden wir eine Taufe haben, am 3. April. Und da werden, das ist der jetzige Stand der Dinge, es kann ja noch was sich ändern, aber Rebecca Müller und Matthias Albertsen getauft. Und durch die Taufe werden die Getauften natürlich in die Gemeinde aufgenommen, ist ja klar. Viele meinen, das sei das vorläufige Ende einer Reise. Ne? Die haben also eine Reise, irgendwie so eine Odyssee hinter sich und dann sind sie also glücklich angekommen, hurra, da sind wir und das war's dann. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Das sage ich auch immer wieder in Taufgesprächen. Taufe ist erst der relative Anfang einer Reise. Vielleicht hast du ein Stück deines Weges zurückgelegt, aber denk nicht, dass das das Ende ist. Da geht es erst richtig los. Der Anfang einer Reise. Du bist nämlich von da an mit Jesus unterwegs, bist ein Jünger Jesu Christi, lernst von ihm, erfährst Veränderung. Ein Teil dieser Reise besteht ja darin, die geistlichen Bedürfnisse von Menschen zu erkennen und mit ihnen über den Glauben, über Jesus Christus zu sprechen. Also wir legen miteinander sozusagen so 40 Tage eine Reise gemeinsam zurück. Eine Reise hoffentlich von Oase zu Oase. Vielleicht erlebt ihr viele Oasen, hoffe ich. Die Frage ist, wie kommen wir voran? Auf dieser Reise fest steht nicht automatisch, nicht so wie wenn man sich in einen Zug setzt und dann jumm, dann geht die Sache los, das geht wie geschmiert und hast du nicht gesehen, bist du dann schon angekommen. Nein, so nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, ja, 40, das ist die Grundfolie, 40 Tage über den Glauben reden. Die Bedeutung der Rose ist euch völlig klar, die ihr hier seht. Das ist natürlich die eine Rose aus dem Hemsbacher Wappen, zum anderen aber auch weist sie hin auf die 5 Aufträge der Gemeinde. Anbetung, Lehre, Evangelisation, Diakonie und habe ich noch was vergessen? Ja, die Gemeinschaft, genau, das gemeinsame Lesen, Leben. Suchet, so werdet ihr finden. Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Oh, da hat sich ein Fehler eingeschlichen bei der Umformatierung vom, aber ist nicht schlimm, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich lese uns aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Jesus sagt, das ist ein Teil der Bergpredigt, er sagt seinen Jüngern, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Wie kommen wir voran? Nicht automatisch. Meine These, beten und konsequentes Hören sind die zwei Beine, die uns weiterbringen auf der Reise mit Jesus. Beten und konsequentes Hören sind die zwei Beine, die uns weiterbringen auf der Reise mit Jesus. Und deswegen wünschte ich mir so sehr, es gibt noch viel mehr beharrliche und vertrauensvolle Beter, denn wenn wir die nicht haben, würden wir ja hinken. Dann würden wir ja gar nicht vorankommen. Beten und konsequentes Hören. Ich hätte hier auch sagen können, Gehorsam. Aber ich habe darauf verzichtet, weil Gehorsam so einen komischen Klang hat in unserer Sprache. Also Gehorsam ist mir begegnet bei der Bundeswehr. Da hat mein Vorgesetzter gesagt, das und das ist zu machen. Und Gehorsam bedeutet, man macht es halt. Oder es gibt so Ausdrücke wie, wenn dann waren die Bremsen nicht gehorsam im Auto und dann hat es den Unfall gegeben. Bremsen können gar nicht gehorsam sein. Die können ja noch nicht mehr hören. Bremsen bekommen einen Impuls und dann tun sie das, was sie tun sollen, aber sie sind niemals gehorsam. Wenn die Bibel von Gehorsam spricht, meinen sie konsequentes Hören. In einem Hörverhältnis leben zu ihrem Herrn und konsequent hören, eben das dann auch tun, was sie hören und umsetzen, begleitet mit einem inneren Ja. Das brauchen wir auch für unser Reden über den Glauben. Beten und konsequentes Hören brauchen wir für jeden Bereich der Nachfolge. Es gibt einen Bibelvers, der uns auffordert, das Gebetsbein ständig zu nutzen. Wir haben den in der vergangenen Woche kennengelernt. Es ist Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. In allen Dingen, in allen Lebensverhältnissen. Sorgen, herumgrübeln, das ist eine unproduktive Beschäftigung. Bitten ist produktiv. Bitten ist ein Schritt nach vorne kommen. Ein Schritt vorwärts auf unserer geistlichen Reise. Und beten ist überhaupt gar nicht schwer. Beten heißt Gott, dorthin einzuladen, wo Not und Bedürftigkeit herrschen. Auch dieser Satz ist uns in der vergangenen Woche begegnet. Wir laden Gott ein. Wir zwingen ihn nicht irgendwo hin. Wir bekneten ihn nicht. Wir bestürmen ihn nicht. Sondern wir laden ihn ein, dahin zu gehen, wo Not und Bedürftigkeit herrschen. Jesus hat dazu seinen Jüngern in der Bergpredigt natürlich das Vaterunser beigebracht, das kennen wir alle, so sollen sie beten, so beten wir sehr oft. Und wenn wir es nicht auswendig beten, dann nehmen wir es doch sehr oft so als Grundgerüst für unser Beten. Das ist auch in Ordnung. Aber damit ist eben noch nicht alles gesagt. Jesus legt nach und dann kommt eben der Text, den wir gerade gelesen haben. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Soweit einmal. Ein Vaterunser ist so kurz, gerade mal 100 Worte. Jesus lehrt, egal, ob wir uns am Vaterunser orientieren oder an diesem 5+5-Prinzip, das wir kennengelernt haben, unser Gebet soll beharrlich sein. Da muss man dranbleiben. Das sagen die ersten beiden Verse des gerade Vorgelesenen. Und als Wiederholung vom Vaterunser sagt er auch noch einmal, unser Gebet darf zuversichtlich sein. Der erste Punkt, unser Gebet soll beharrlich sein. Jesus vergleicht das Beten mit drei Tätigkeiten, die völlig alltäglich sind. Das machen wir ja alle. Wir bitten, das fängt schon beim Frühstück an, reichst du bitte mal die Butter rüber, reichst du mir dies oder das, suchen, Schlüssel ist verloren, macht man sich auf die Suche, na klar. Oder anklopfen, man ist zu Besuch. Und wie kommt man rein? Ohne Anklopfen wird das nichts. Die Fakten hier, diese Tätigkeiten stehen in dem Text hier in der Befehlsform. Und es klingt in der Übersetzung so, als ob es eine schnelle, einfache Sache ist. Einfach mal eine Bitte aussprechen, einfach mal schnell was suchen, einfach mal schnell anklopfen. Von der sprachlichen Form her sind das aber Tätigkeiten, also wenn man es in Griechisch liest, dann fällt es einem auf, dann merkt man es, sind das alles Sachen, die man beharrlich und beständig tun soll. Beständig bitten. Es müsste also heißen, bleibt dann bitten, bis ihr bekommt, was ihr erbeten habt. Sucht immer weiter, bis ihr gefunden habt. Hört nicht auf zu klopfen, bis die Tür aufgeht. Wir beten für Menschen in diesen Tagen. dass sie vorankommen auf ihrer geistlichen Reise. Das ist unser Wunsch und wir wissen ja auch, es ist Gottes Wunsch. Und wir tun das gezielt. Jeder Teilnehmer betet für 10 konkrete Menschen in seinem Umfeld. Wir tun es täglich, mindestens 40 Tage lang. Hoffentlich aber orientieren wir uns dabei nicht an die Zeit und sagen, naja, jetzt habe ich also 40 mal 10 sind 400 Gebete, das ist eine ganze Menge, das reicht. Das ist genug. Hoffentlich sagen wir nicht so. Hoffentlich orientieren wir uns an der Erhörung. Ein Teilnehmer erzählte mir, er hätte viele Jahre für einen Kollegen gebetet und scheinbar hat sich nichts getan in dieser Zeit. Und da hat er, obwohl sich nichts getan hat, aufgehört zu beten. Trotzdem hat er aufgehört zu beten, obwohl sich nichts getan hat. Und jetzt hat er mir erzählt, jetzt habe ich diese Aktion benutzt, ich habe wieder angefangen für ihn zu beten. So eine gute Sache. Es klingt seltsam. Gott erhört beharrliches Gebet. Was ist das? Hier ist etwas durcheinander geraten. Ja, da sind wir richtig. In der Beharrlichkeit zeigt sich, ob wir wirklich ernsthaft sind. Ist uns das wirklich ein Anliegen, dass wir beten? Oder machen wir es eben mal so? Viele hören schnell auf mit dem Gebet. Sie sagen, ach, habe ich versucht, bringt doch nichts. Vielleicht gibt es deswegen so einen Mangel an Gebet, weil wir denken, 95% unserer Gebete sind umsonst. Also vielleicht bei einem von 20 Gebeten erlebe ich sofort eine Erhörung, bei 19 passiert nichts. Also lasse ich es. Gibt es 95% verschwendete Gebete? Es gibt keine verschwendeten Gebete. Nicht ein einziges Gebet ist verschwendet. Wir haben einfach zu früh aufgehört. Wir haben erst dann genug gebetet, wenn sich etwas getan hat. Ich habe für einen Menschen gebetet, ihn auch auf meine Gebetsliste gesetzt, von dem ich wusste, dass er auf einer geistlichen Reise ist. Ich habe für ihn gebetet, dass er Frieden findet. Und in der Zeit ist er dann gestorben. Und ich bin mir sicher, er ist angekommen. Ich bin mir ganz sicher, dass Gott mein Gebet erhört hat. Gott gefällt es, beharrliche Gebete zu erhören. Er liebt jahrzehntelange Gebete einer Mutter für ihr Kind. Nicht ein einziges dieser Gebete an irgendeinem Tag ist umsonst. Alles hat seinen Wert und jedes einzelne Gebet ist wertvoll in Gottes Augen. Machen wir uns klar, was Beten ist. Wir glauben, in dem Gebet, da müssen wir Gott informieren. Gott weiß nicht so richtig Bescheid, aber zum Glück hat er uns. Ein Glück für ihn. Und wir sagen ihm dann, was zu tun ist. Das ist Gebet. Ist das so? Nein, Gott weiß alles längst. Er weiß es ganz genau. Er weiß es noch, bevor wir es wissen. Aber er will aus Gründen, die kein Mensch wissen kann, in dieser Welt mit uns zusammenwirken. Also in dem Wochenspruch, den wir heute vielleicht voll früh gelesen haben, steht, dass Jesus dazu gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das tut er. Aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund will er uns mit dabei haben. Er will uns mit ins Boot nehmen. Und das tut er, indem wir beten. Wir dürfen mitwirken, wenn er alle möglichen Menschen rettet, wenn er sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen lässt. Und wir können das durch Reden tun und wir können das durch Beten tun. Kann sein, dass Gott schon auf die erste Bitte hin handelt. Das habe ich auch erlebt, gerade in dieser Woche. Mir ging es schlecht. Ich habe Rückenschmerzen gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich die Socke nicht über meinen Zeh gekriegt habe. Solche Rückenschmerzen hatte ich. Oder mit Viertelstunde habe ich gebraucht, glaube ich. Es war ein Act. Und dann bin ich gestern zum Rolf gegangen und Rolf und Ruth haben für mich gebetet. Heute spüre ich immer noch Schmerzen. Aber ich würde sagen, zu 75% ist das Gebet erhört. Und das ist schon eine ganze Menge. Also selbst wenn es nur 30% wären, ich würde morgen wieder zum Rolf gehen. Und er würde wieder morgen für mich beten mit der Ruth zusammen. Und ja, irgendwann wird sich etwas tun. Ich würde nicht eher ruhen, bis was passiert ist. Bitten, suchen, anklopfen. Das ist auch eine Steigerung in der Intensität. Bitten ist ja etwas Sanftes. Eine Anfrage, Schatz, gibst du mir bitte mal die Butter? Suchen ist etwas anderes. Wenn ich meinen Schlüssel verlegt habe und ich fange Suchen an, dann sage ich nach 2 Minuten nicht, ich habe meinen Schlüssel nicht gefunden, da kannst du mal sehen, Suchen bringt gar nichts. Ich lasse es. Das sagt doch kein Mensch. Man hört nicht eher auf, bis man es gefunden hat. Und wenn man es selber nicht findet, dann überwindet man seinen Stolz und sagt den anderen in der Familie Bescheid, ich habe meinen Schlüssel vergessen, könnt ihr mir suchen helfen. Anklopfen ist auch so eine Sache. Wenn ich weiß, dass da jemand zu Hause ist, dann drehe ich mich nicht nach einmal klopfen um und gehe nach Hause, dann bleibe ich dran. Dann klopfe ich. Damals hatte man keine Klingel. Da muss man richtig laut dran gepoltert haben, um die Tür aufzukriegen. Manche tragen ein Armband, das sie ständig an dieses Prinzip erinnert. Das Prinzip des beharrlichen Betens. Ich weiß es, da ist ein Akronym drauf, sind so Buchstaben drauf, die etwas bedeuten. P-U-S-H. P-U-S-H hat für uns keine Bedeutung. Im Englischen bedeutet es Push, drücken. Und das bedeutet, das steht für Pray until something happens. Zu Deutsch, bete bis was passiert. Das ist eine gute Sache. Bete bis was passiert. Gebet ist keine Informationsveranstaltung. Gebet ist auch keine Zauberei. Na, kennen wir alle Zaubervorstellung? Der Zauberer hat da seinen berühmten Zylinder und er sagt, Abracadabra. Trommelwirbel, dann hört der Trommelwirbel auf und nichts passiert. Peinliche Sache. Also sagt er nochmal, Abracadabra, nichts passiert. Ja, dann ist irgendwas, hat er nicht vernünftig die Sache vorbereitet. Das ist aber nicht vergleichbar mit dem Gebet. Gebet ist kein Abracadabra. Gebet heißt dranbleiben. Kein Gebet ist umsonst, man muss dranbleiben. Bleib die 40 Tage dran. Und wenn es nötig ist, hängt nochmal 40 Tage dran. Und noch mehr, bis sich etwas tut. Das Zweite, das Jesus hier sagt, ist eine Intensivierung von dem, was auch schon beim Vater unser vorkommt. Jetzt zeige ich nochmal die Kernworte hier von dem Teil. Gott will mit uns zusammenwirken und Einfluss nehmen durch unser beharrliches Gebet und durch unser Tun. Push, pray until something happens. Bete, bis was passiert. Und nächster Punkt, wir dürfen zuversichtlich beten. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Also klar, Jesus fordert auf, betet beharrlich, zeigt eure Ernsthaftigkeit dadurch. Wir kennen alle Situationen, wo man beharrlich beten muss, wo man einfach dranbleiben muss. Das gehört zu unserem Geschäft, das ist das alltägliche Leben. Irgendeine Behörde hat einen Antrag abschlägig beschieden. Gut, dann stellt man einen neuen Antrag, dann erhebt man Einspruch, das gehört dazu. Alle Anträge werden erstmal abgelehnt. Logisch. Weil die Mittel sind halt knapp in unserem Staat. Ist es frech anzunehmen, dass Gott wie eine Krankenkasse oder eine Behörde ist? Es ist nicht frech. Es ist eine ganz menschliche Frage. Jesus sagt uns aber, es ist durchaus nicht so, dass Gott wie eine Krankenkasse ist. Machen wir uns mal wieder klar, zu wem wir beten. Jesus hätte ja sagen können, wenn ihr betet, dann müsst ihr euch klar machen, dass Gott wie ein König ist. Könige können alles. Allerdings sind sie auch ziemlich weit weg von unseren Geschäften. Jesus sagt zum wiederholten Mal, wer zu Gott betet, betet zum Vater. Das hat er auch schon beim Vaterunser gesagt. Ein Vater ist nah, der ist auch schon räumlich ganz nah, den sehe ich jeden Tag, zu dem kann ich immer kommen. Ein Vater ist uns auch gefühlsmäßig ganz nah. Ihr Väter, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war, als ihr zum ersten Mal euer Kind in den Arm gehalten habt? Wie das war? Was das für eine Beziehung war? Was sich da in euch ereignet hat? Darf dieses Wesen etwa nicht mit allem, was es auf dem Herzen hat, zu euch kommen? Soll das wahr sein? Gott steht zu mir wie ein Vater zu seinem Kind? Nein, es ist noch viel besser. Verglichen mit Gott sind alle Väter dieser Welt ein Haufen Egoisten, so sehr sie ihre Kinder lieben. Ihr, die ihr böse seid, sagt Jesus in diesem Vergleich. Wenn schon irdische Väter nur Gutes tun, dann Gott erst recht. Und tausendmal mehr. Wenn wir beten, nicht denken, jetzt gehe ich zum Sozialamt, sondern wissen, jetzt bin ich bei meinem Vater daheim. Fragt sich bloß, wie das zu unseren Erfahrungen passt, dass nicht jedes Gebet erhört wird. Ja, versuch eine Antwort. Sind die besten Väter etwa die, die alle Wünsche ihrer Sprösslinge sofort erfüllen? Sind das die besten Väter? Nein. Das sind die schlechtesten von allen. Das sind die schlimmsten aller Väter. Verwöhnte Kinder sind fürs Leben bestraft. Der sofort erfüllte Wunsch kann ein Stein sein, kann eine Schlange sein. Unser himmlischer Vater würde uns niemals so etwas andrehen. Das würde er nicht übers Herz bringen. Ein Kind im Beispiel, die Kinder im Beispiel bitten um lauter vernünftige Dinge. Ein Brot, ein Fisch, in der Parallelstelle ist auch von einem Ei die Rede. Das sind ja alles ganz vernünftige Dinge. Bei uns ist es leider nicht so. Wir haben leider nicht immer den Durchblick, was gut ist. Wir können nicht wissen, was gut ist. Sogar wenn wir für Menschen beten, die Jesus nicht kennen, können wir nicht wissen, was jetzt gut ist für die. Wer weiß, was für verschlungene Wege Gott zu Gott letztlich gut sind für sie. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Ich kann es nie sagen. Aber wie verschlungen auch immer und was für eine Odyssee auch immer, es ist gut für sie, wenn es umbetete Wege sind. Wenn es eine umbetete Odyssee ist. Und das ist der Unterschied. Fest steht, wir dürfen zuversichtlich losbeten, ohne uns allzu viel Gedanken zu machen. Da sind wir zu eingeladen. Ob das Erbetende auch wirklich gut ist, der Heilige Geist wird es übersetzen für Gott. Der vertritt uns im Gebet. Beten ist ja manchmal eine Not, weil man nicht richtig weiß, ist das jetzt richtig? Ist es wirklich dran? Aber ich sage es halt trotzdem im Vertrauen, es wird richtig ankommen bei meinem Vater. Wenn wir echte Kinder Gottes sind, dann können wir fast nichts verkehrt machen. Als Kinder Gottes gibt es für uns ja nichts Größeres, als dass der Name des Vaters geheiligt wird. Dass sein Reich Gestalt gewinne, dass sein Wille richtig zum Zuge kommt, überall. Und die ersten drei Bitten vom Vater unser, die kommen seinen Kindern wie von selbst über die Lippen. Da kann man nichts verkehrt machen. Das ist kein kindisches Gebet, sich nur um sich selber kreist, die eigene Gesundheit und so weiter. Das ist ein erwachsenes Gebet. Sie sind dabei vertrauensvoll, dass Gott alle Mittel hat, um alles zum Besseren zu wenden. Und sie bleiben geduldig, Tag für Tag dabei, alles mit ihrem Vater zu bereden. Er lädt uns heute ein. Es gefällt ihm wie einem Vater, wenn seine Kinder zu ihm kommen und seine Arme sind wie ausgestreckt. Es gibt da eine Verheißung und die darf auf keinen Fall fehlen. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Eine Passivform, dem wird geöffnet. Die Passivform weist in der Bibel immer darauf hin, auf den der es tut, nämlich auf Gott. Kein anderer macht es als er. Vielleicht denken wir, ich und über den Glauben reden, das kommt so lahm darüber. Das kann ich gar nicht. Aber er hat eine Schatzkammer der Vollmacht und er wird sie gerne aufmachen. Für dich. Es hängt nicht an unserem Können und auch nicht an unseren Begabungen. Es hängt wirklich alles an diesem Vater-Kind-Verhältnis zu Gott, wenn wir beten. Gott ist nicht irgendwer, er ist der Vater schlechthin. Ein Vater unterscheidet sich von sonst jemand dadurch, dass ihm die Herzen seiner Kinder komplett gehören. Im Alten Testament, da gab es einen König, der hieß Asa. Der war eigentlich gar nicht so schlecht, der hat seine Sache recht gut gemacht. Aber so im Lauf der Zeit hat sich das so ein bisschen abgeschliffen, wie das häufig so ist bei Leuten, die Macht haben. Am Anfang sind sie gut und dann lassen sie stark nach. Irgendwie war er nicht mehr so ganz bei seinem Gott. Er machte sein eigenes Ding. Er ging Kompromisse ein, wo es für ihn vorteilhaft aussah. Und Gott blieb nicht untätig. Er schickte zu ihm einen Mann, einen Propheten, der hieß Hanani. Kann man nachlesen in 2. Chronik 16, Vers 9, was der ihm ausrichtete. Und das ist ein ganz interessanter und wichtiger Satz. Der Hanani sagte zu Asa, die Augen des Herrn schweifen über die ganze Erde, um denen ein starker Helfer zu sein, die mit ungeteiltem Herzen zu ihm halten. Also, ich stelle mir vor, wie Gott die Erde anschaut wie ein Globus und ihn dreht und genau hinguckt. Und er kann natürlich Menschen sehen, er sieht nicht nur die Kontinente. Und ihn interessieren nicht irgendwelche schönen, starken Reichen, sondern ihn interessieren die, deren Herzen ungeteilt ihm gehören. Auf die ist er aus. Und das sei uns hier an dieser Stelle auch gesagt. Gott hält nach solchen Menschen Ausschau, deren Herz ihm ganz gehören. Die können beten. Und die werden auch beharrlich beten. Und die werden auch vertrauensvoll beten. Und wenn ihm unser Herz gehört, dann gibt es ein richtig gutes Gebet. Für die Kleingruppen. In der kommenden Woche wäre Tag 3 für euch interessant, in diesem Heft zu besprechen. Und wenn ihr noch Zeit habt, auch der Tag 5 der ersten Woche könnt ihr noch nachbesprechen. Vielen Dank. Amen.